Und damit herzlich willkommen beim Windhauch-Podcast, Team Podcast über Glaubenskommunikation und Kirchenentwicklung. Mein Name ist Tobias Sauer, ich bin Gründer von Ruach Jetzt und bin heute zusammen mit
Kira
und Felix.
Und
yes, Kira und Felix. Hi, ihr macht den wunderbaren Haltestelle-Podcast, ihr macht aber noch viel mehr, dazu wisst ihr wahrscheinlich auch viel mehr. Fangen wir bei dir an, Kira. Wer bist du, was machst du?
Hi, erstmal schön, dass ich da sein darf. Richtig, richtig cool. Ja, genau, ich bin Kira, ich bin die Frau von Felix und ich bin vor allem und in erster Linie Theologin. Also ich habe evangelische Theologie studiert in Heidelberg und in Leipzig und ein bisschen auch in Halle und arbeite jetzt an der Uni an einer Promotion über PfarrerInnen auf Instagram, komme da von der Pastoraltheologie und beschäftige mich so ein bisschen damit, was die da eigentlich überhaupt machen. Ansonsten bin ich Mama und beim Kirchentag aktiv und esse gerne Pommes mit Käsesoße.
Okay, Hot Take schon direkt. Herr Felix, wer bist du, was machst du?
Ja, ich bin Felix, genau, auch Theologe und Podcaster. Ich habe an denselben Städten Theologie studiert, Heidelberg, Leipzig und Halle und bin in Halle hängen geblieben und promoviere dort auch gerade in der systematischen Theologie über die große und grundlegende Frage, was ist Theologie eigentlich? Als ich nämlich dann mein Examen gemacht habe, habe ich mich gefragt, was habe ich eigentlich die letzten Jahre da gemacht und dachte als Selbstfindungsphase, eigentlich ist das Theologiestudium schon so ein bisschen eine Selbstfindungsphase, hänge ich da nochmal was dran und versuche das irgendwie für mich zu klären. Und genau, bin da jetzt an einem ganz wunderbaren Lehrstuhl bei Dirk Evers und darf da dann noch arbeiten. Und genau, währenddessen haben wir dieses Podcast-Projekt, die Haltestelle, gegründet.
Genau genommen während der Elternzeit, weil da hat man ja nicht viel zu tun.
Christian Lindner hat sich ja zitieren lassen mit, wenn er ein Kind bekommt, dann würde er endlich auch nochmal seine Promotion anfangen und ein bisschen angeln gehen und sowas in seiner Elternzeit.
Ja, ich glaube, am Anfang kann man angeln gehen, da steht man dann einfach mit dem Tragetuch oder so ein bisschen
als Mann
gemütlich da, aber
ja.
Ja,
als nicht stillende Person.
Doch, mit unserer Tochter wäre es gegangen, die war eigentlich super pflegeleicht, solange sie Körperkontakt hatte. Also immer im Tragetuch oder an der Brust und alles.
Aber ich hätte keinen Bock auf Angeln. Ich habe am Anfang ganz, ganz viele Podcasts gehört und habe dann immer mal wieder auf Instagram geschrieben, hey Leute, was habt ihr für Empfehlungen? Aber meistens hatte ich die dann auch schon gehört. Also irgendwie, ich habe dann immer sehnsüchtig auf die Lage der Nation gewartet oder alles gesagt und man hätte sie vielleicht nicht alle in doppelter Geschwindigkeit hören sollen, die Podcasts.
Du bist einer von den Leuten, die das machen.
Ja, ich ganz finde schlimm. Das ganz schlimm.
Okay, wow, ich wollte nicht das familiäre Thema aufmachen, aber
vor allem ist es etwas witzig.
Es gibt bei uns mittlerweile die Regel, Felix darf nur mit Kopfhörern in doppelter Geschwindigkeit hören. Also sobald er in der Küche steht und Podcast hört, muss er auf einfache Geschwindigkeit machen. Und mittlerweile hat er mir gesteckt, dass er dann immer nur auf 1,2-fache macht und ich das ja nicht merken würde.
Und letztens war dann so, ah, okay, ja, stimmt, ich habe mich schon gewundert.
Wieso denn einen weiteren Podcast in der christlichen Landschaft gründen? Also gab es noch nicht genug. Ich meine, wir hatten ja das Jahr, wir hatten ja eine kleine Podcast-Inflation. Alle haben Laber-Podcast geschrieben. Es war so ein bisschen so, jeder macht einen Laber-Podcast, jetzt macht ihr noch einen Laber-Podcast. Weil ich glaube, Philipp von der Eule kriegt immer einen kleinen Herzinfarkt, wenn jemand einen Podcast startet. Grüße gehen raus. Aber warum? Also was war eure Motivation, das zu tun?
Also zum einen glaube ich, also wir hoffen, dass er nicht nur so christliche Sphäre ist, weil wir auch ganz viele Leute einladen, die gar nicht glauben oder die aus einer anderen Religion oder so kommen. Also es ist eher so eine Religionssphäre, würde ich vielleicht sagen, oder so eine Sinnsphäre. Zumindest ist das so ein bisschen der Plan und ich glaube, das geht auch teilweise auf. Also so von den Rückmeldungen, die wir kriegen, da sind auch viele Leute, die mit Kirche so gar nichts am Hut haben. Andere natürlich total, also es ist so durchwachsen. Also das nur so als kleine Vorbemerkung sozusagen. Ja, und ansonsten würde ich sagen, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass Leute eh immer mit uns über diese Themen reden, sobald wir droppen, dass wir Theologie studiert haben. Also so dieser Klassiker von WG-Party und was machst du so? Ja, ich studiere Theologie. Und dann hat man es eigentlich innerhalb von 3 Minuten geschafft, über Sinn und Unsinn dieser Welt und des Lebens zu reden und sich zu fragen, was macht eigentlich Kirche und wieso studiert man das? Aber auch, glaubst du wirklich, dass es nach dem Leben weitergeht oder so? Also diese Erfahrung haben wir halt gemacht. Das war so, würde ich sagen, der erste Grundbaustein.
Wir haben am Anfang gesagt, dass wir uns so konzeptionell zwischen Zeit alles gesagt und Hotel Matze irgendwie so ein bisschen bewegen, dass wir einerseits irgendwie so dieses Laber-Element aufgreifen wollen, aber schon ja so ein bisschen nicht nur an der Oberfläche schürfen wollen. Wir haben dann gemerkt, als wir am Anfang 10 Wochen hintereinander oder mit einer kurzen Weihnachtspause gesendet haben, dass die Leute lieber es wertschätzen, wenn es ein bisschen kürzer ist und eben nicht sich an Zeit alles gesagt orientiert, Und wir hatten in der Konzeption ganz am Anfang, also wir haben im Endeffekt, als wir umgezogen sind, es war 2017, da gesagt, wir müssen einen Podcast machen. Dann haben wir gesagt, komm, es gibt so viele coole Geschichten zu erzählen. Wir müssen die Leute irgendwie ans Mikro holen. Und im Endeffekt haben wir seit da irgendwie, und es ist jetzt da wirklich schon sehr, sehr lange her, ja, über den Podcast geredet. Und ja, vielleicht waren es die Hormone, weil dann, als irgendwie unser Kind da war, haben wir gesagt, jo, komm, jetzt starten wir es einfach. Dann haben wir eine Excel-Tabelle gemacht mit, ich habe die noch, waren es 150 Podcasts. Also wir haben wirklich alle Podcasts über Predigt-Podcasts von FEGs, über die, die bei euch gelistet sind und so. Und also geguckt, was gibt es so? Und was unser Anliegen letztendlich ist, was Kira jetzt auch schon gesagt hat, ist, die großen und kleinen Fragen des Lebens, oder wir haben es gesagt, die Grundfragen des Lebens zu thematisieren, weil wir festgestellt haben, dass die Fragen, die wir auch im Theologiestudium behandelt haben, die werden auch woanders gestellt und spannender meistens als die eine, auch vielleicht vermeintlich dogmatisch richtige Antwort auf eine Frage, ist der Umgang mit den Fragen. Die Leute ringen mit den Fragen, was gibt mir Kraft, was gibt mir Trost, wie werde ich groß, wie werde ich erwachsen, wie gelingendes Altern oder was weiß ich. Also irgendwie, wo ja Religion auch versucht, Antworten darauf zu geben. Und dann dachten wir, naja, dann lass doch diese Fragen einfach mal an spannende Menschen stellen und sagen, wie geht ihr mit diesen Fragen um? Und vielleicht eben das auch noch am Anfang mit, wir haben bewusst gesagt, wir wollen keine Religionsmenschen fragen, also keine Berufsreligionsmenschen. Wir haben einen Pfarrer, aber ansonsten haben wir erstmal gesagt, möglichst keine PfarrerInnen. Und den Pfarrer haben wir auch nur, weil Menschen ihn, also es war Julian Zengelmann für die Weihnachtsfolge, weil Menschen den eben auch als Schauspieler und Musiker kennen. Und deswegen kam der mit in Frage.
Warum Haltestelle?
Das war ein langes Ringen. Also die Idee des Podcasts gab es, bevor es den Namen gibt, aber es sollte, glaube ich, so sein am Ende. Also wir haben mit Freunden zusammen sehr lang gerungen. Das ist einmal die Grafikerin, die uns auch ganz viel, also die Grafikdesignerin und Fotografin, die unser ganzes Artwork gemacht hat, und ihr Mann, der unser Jingle und so gemacht hat. Mit denen haben wir ganz lange rumgesessen und haben überlegt. Und irgendwann kam uns so dieses Bild. Ich weiß nicht, ob du das so aus von früher kennst, aus deiner Jugend, aber so eine Haltestelle ist ja gerade in so kleineren Orten auch schnell irgendwie Dreh- und Angelpunkt für nochmal abends irgendwie zusammensitzen und Musik hören, vielleicht eine Flasche Bier in der Hand und einfach mal so ein bisschen labern. Und das hat uns irgendwie gefallen, weil so dieses Bild von, man sitzt irgendwie an einem kleinen Ort und redet aber über die großen Fragen und hockt da rum, und das ist irgendwie ganz temporär, weil man irgendwann dann auch wieder weiterzieht, weil man entweder dann in den Bus steigt oder wieder zurück nach Hause geht. Das Bild hat uns halt voll gefallen, und irgendwie kam auf einmal diese Idee von diesem Namen, und das ist dann immer mehr gewachsen, und dann haben wir gesagt, hey, das passt voll gut. Das ist genau das, was wir wollen. Wir wollen Leute kurzfristig irgendwie treffen und so gar nicht jetzt sagen, was ist die allgemeingültige Antwort über deinem Leben, sondern jetzt gerade, wo du hier an dieser Haltestelle stehst, was geht dir gerade durch den Kopf? Wie gehst du mit diesen Problemen dieser Welt um? Wie gehst du mit den Fragen, mit denen du konfrontiert wirst? Wie gehst du damit um? Lass mal hier sitzen, lass mal quasi so ein Bier trinken, eine Zigarette rauchen, drüber reden, und dann steig wieder in den Bus und fahr weiter. Und vielleicht sehen wir uns wieder, vielleicht nicht. Also so, das ist so ein bisschen die Idee dahinter.
Ja, weil irgendwie ist ja auch, es geht so ein bisschen auch um was Provisorisches. Also diese Gespräche, Menschen kommen, wir fragen sie eben eingangs immer, hey, von wo kommt ihr? Genau, dann quatschen wir mit den Leuten angesichts dessen, was sie irgendwie auch von ihrer Biografie her mitbringen. Da haben wir dann super diverse Gästinnen, die wir interviewen dürfen. Und im Anschluss stellen wir eine letzte Frage. Ich meine, die kann man ja jetzt hier sagen. Das ist immer so, was ist die große Frage, die dich gerade beschäftigt? Die lassen wir leider unkommentiert stehen, weil das ist sau spannend. Was
zumindest versuchen wir es.
Boah, ja.
Ist es schon oft so, dass wir dann doch irgendwie einen kleinen
Gedanken haben. Eine gute Einstiegsfrage, oder?
Ja,
aber dann sind die Leute noch nicht so warm.
Das Konzept ist vielleicht alles ein bisschen schwierig immer.
Ja, aber da kam ein Banger raus, wo die Leute dann auch, nachdem man dann Stopp gemacht hat, die Leute weitererzählt haben. Also das war wirklich so spannend irgendwie.
Vielleicht müssen wir da nochmal
drüber nachdenken. Wie bitte?
Vielleicht so eine Mittenfrage, oder?
Ja. Yeah. Aber es ist echt schwer, das habe ich tatsächlich unterschätzt, dass man so einen Gesprächsflow auch einfach hat, ne? Also natürlich kann man den immer ein bisschen steuern, aber so Leute sind am Ende natürlich offener als am Anfang. Auf eine Frage folgt irgendwie die nächste, du kannst nicht einfach irgendwas droppen, dann sind die Leute überfordert, sondern das muss alles so natürlich sein. Und ja, das ist echt wild.
Ja.
Aber das Coole ist, bei uns ist immer so ein bisschen die Idee dann, dass wir quasi an der Haltestelle zurückbleiben. Mhm. Also die Leute steigen in den Bus und fahren weg und wir bleiben zurück, und dann reden wir nochmal drüber so, was hat das Gespräch bei uns ausgelöst? Welche Gedanken haben uns inspiriert? Wo haben wir auf einmal Fragen? Also wir machen so ein bisschen so eine Art Nachgespräch sozusagen nochmal. Und da können wir dann immer so ein bisschen nochmal aufgreifen, was vielleicht dann noch gekommen wäre oder so. Das ist ganz, ganz ja, cool und inspirierend.
Also genau, weil das ist schon unser Anliegen. Also jetzt nicht nur so, ja, wir senden jetzt noch was. Und genau auch diese Frage, die du uns gestellt hast, warum jetzt noch ein Podcast, ist schon, wo wir sagen, wir wollen ein Gespräch initiieren. Also das ist ja auch eine gesamtgesellschaftliche Sache. Wo findet Gespräch statt? Und irgendwie entpuppen sich eben doch dann abends beim Kaltgetränk bei einer Party oder eben an so ungewöhnlichen Stellen, an so Zwischenorten, so tiefe Gespräche, wo man dann weitergeht, wow, irgendwie hat sich mir ein Horizont oder so neu eröffnet, es kam eine neue Frage auf. Und die Fragen wollen wir aufkommen und dann über den Podcast, also wir haben einen Instagram-Kanal und da haben wir die Folgen dann immer aufbereitet und versuchen, wir haben es gesagt, ein Gespräch zu kuratieren. Also irgendwie zu sagen, hey Leute, wie geht's euch eigentlich damit, mit dem, was die jetzt irgendwo an Fragen mitgebracht habt? Wie sieht euer Umgang mit diesen Fragen um? Und da kommt ehrliches Feedback. Also jetzt nicht so krasse Diskussionen, aber ich glaube, das geben dann die Fragen auch gar nicht her. Aber das ist schon, also es ist berührend, wie Menschen blank ziehen und dann irgendwie wildfremde Menschen schreiben und denkst so, okay, wie Vertrauens, also in welchen Vertrauensvorschuss du uns da gibst auch. Das finde ich, das gelingt irgendwie ganz gut. Und das Schwierige bei den Gesprächen ist halt, weil du es gerade mit dem Gesprächsflow gesagt hast, wir wollen ja aus den Leuten was rauskitzeln, was auch nicht so ganz an der Oberfläche liegt. Also wir haben mit Menschen, die beschäftigen sich, also gerade weil sie eben keine PfarrerInnen sind, nicht die ganze Zeit mit diesen Sinnfragen und sind da nicht derart gleich auskunftsfähig. Das heißt, man muss irgendwie gucken, wie komme ich da ran, wie geht ihr mit diesen Sachen um, weil ja jetzt auch nicht jeder gleich ausplaudert, was ihn oder sie beschäftigt.
Wie zufrieden seid ihr denn mit der Resonanz? Euch gibt's ja jetzt so seit ungefähr einem Jahr, oder?
Halbes Jahr.
Halbes Jahr. Ich meine, das eine ist ja, Content zu produzieren. Das andere ist ja immer auch die Frage, wie wird angenommen? Wie ist das Ergebnis? Was ist so eure Fazit? Werdet ihr gehört?
Also von der Resonanz, also was die HörerInnenzahlen angeht, mega zufrieden. Das hat richtig gut gekracht, würde ich sagen, so von dem, was wir auch uns erhofft haben. Aber, und das kennst du vielleicht auch, keine Ahnung, kannst du ja gleich mal erzählen, was wir gehofft hatten, was noch nicht so stattfindet, aber auch, weil ich würde sagen, dass uns einfach auch personelle Ressourcen dafür fehlen. Also die ursprüngliche Idee war, wir liefern wirklich jeden Sonntag eine Folge und unter der Woche reden wir drüber. Wir haben dann schnell gemerkt, dass das wäre ein Vollzeitjob, funktioniert so nicht. Aber wir wollen auf jeden Fall irgendwie die Community akquirieren, zum Beispiel über Instagram oder so, und da wirklich in den Austausch gehen. Aber die Leute haben eigentlich mehr Bock, so Nutznießer zu sein und mal so einen Kommentar abzugeben, wenn sie was auf dem Herzen haben. Aber sonst eher so den Podcast zu hören und zu genießen und nicht irgendwie so richtig krass in so einen Austausch zu gehen oder so. Also wir hatten irgendwie ursprünglich mehr noch so eine Vision von so einem Instagram-Projekt, was dann unter der Woche auch irgendwie stattfindet, wo Leute dann sagen, ja, die Folge hat mich da an der Stelle voll berührt oder das fand ich irgendwie nachvollziehbar oder ihr habt die Frage gestellt, ich würde darauf die Antwort geben oder so. Das wäre irgendwie so voll der Traum gewesen. Aber das funktioniert, glaube ich, aus zwei Gründen nicht. Also zum einen eben, weil ich glaube, dass viele Leute einfach eben den Podcast hören wollen und das so im mit sich ausmachen und gar nicht unbedingt dabei in den Austausch gehen wollen. Und zum anderen, weil wir eben gar nicht Instagram so füttern können, weil wir eben schon mit dem Podcast selbst so viel zu tun haben, dass Instagram dann doch wieder eher so eine Art schwarzes Brett für uns geworden ist, was auch okay ist.
Podcasts haben halt allgemein die Probleme, dass sie langsam wachsen, aber loyal. Und dass Podcasts halt voll die Hidden Gems sind, irgendwie, die muss man entdecken. Es gibt kaum Algorithmen, die da irgendwie nach vorne spielen.
Das stimmt.
Spotify ist ja hart dran, das zu optimieren, aber auch das ist okay. Es gibt so ein paar Cross-Promotion-Sachen, die irgendwie funktionieren, die schon immer gut funktioniert haben. Also eigentlich ist der beste Trick, um Podcasts wachsen zu lassen, im anderen Podcast aufzutauchen mit der ähnlichen Zielgruppe. Das ist das Effektivste.
Hallo Leute an der Stelle. Ja. Kommt mal zu uns.
Ich habe ja schon gerade gedacht, weil er mir die letzte Frage stellt, ich bin wohl nicht bei euch eingeladen. Ist okay? Botschaft angekommen? Nein, Quatsch. Also das ist, glaube ich, was. Oder hinten dran. Dann gab es ja mal eine Weile, wo diese Reels mit den, diese rausgeschnittenen Reels und sowas ganz gut funktioniert haben. Aber auch da, ich meine, wir haben ja über Felix Liebe doppelte Geschwindigkeit Podcast hören gesprochen. Und wann hörst du Podcasts? Zum Einschlafen, zum Aufstehen, wenn du gerade kochst. Also eigentlich nebenbei, ne?
Voll.
Und was muss passieren, dass man sagt, boah, diese Stelle hat mich jetzt so fasziniert, dass ich bereit bin, 5, 6, 7 Handlungen zu verziehen, ja, um unter dem Instagram-Bild zu posten.
Das stimmt.
Ja. Das ist so weit weg von diesem eigentlichen Impuls, dass, glaube ich, der Logik her eine Selbstverständlichkeit hat. Und Spotify hat ja auch versucht, Interaktionselemente unter die Folgen reinzubringen. Auch das drehen die gerade wieder zurück, weil es nicht den gewünschten Erfolg hat.
Ja.
Und ich glaube, man muss sich vielleicht auch damit abgeben, dass diese Community, Podcast-Community langsam, aber gut wächst. Ich merke das auch beim Winter-Podcast. Also ich werde immer wieder angesprochen von Leuten, die sagen, ach ja, ich höre den ja auch. Das mehrt sich über die Zeit und dann mehrt sich auch irgendwie der Kontakt und dann haben die einen ähnlichen Wissensstand oder so oder sagen, oh, du hast ja mal das gesagt, wie erklär mir das nochmal? Und das ist viel stärker unsichtbare Community, glaube ich.
Ja, das ist echt ein guter Hinweis.
Es ist eine Königsdisziplin. Also Podcast-Marketing ist Königsdisziplin. Das ist wirklich, meistens zieht es über die Person.
Das wollte ich gerade sagen, genau. Also weil, ich meine, die beiden Podcasts, die ich jetzt schon erwähnt habe, also Hotel Matze mit Matze, das ist auch irgendwie so ein Branding. Man kennt Matze jetzt nicht. Also der geht jetzt nicht so krass an die Öffentlichkeit und erzählt alles, was er wie und wo macht. Aber man ist ja schon irgendwie, ich bin jetzt wie so sein Freund. Ich meine, der ist mir so nahe wie ganz wenig andere, wenn ich ihn in meinen Ohren irgendwie habe, diese Stimme.
Kennst ihn aber nur mit gepitchter Stimme, weil du es halt auf doppelter Geschwindigkeit hast.
Ja.
Gut, dass er so eine tiefe Stimme normalerweise hat.
Was mich dazu veranlasst hat, war, dass ich da eine Zeit lang wirklich obsessiv Thorsten Dietz gehört habe. Und dann, den kann man einfach auch unfassbar gut in doppelter Geschwindigkeit hören.
Ich finde, der redet schon in doppelter Geschwindigkeit.
Nee.
Findest du nicht? Okay.
Ich fand, er hat sich super geeignet und ich habe da wirklich dann das gesuchtet und das war irgendwie so ein bisschen, glaube ich, mit der Anlass. Und man kommt halt nicht durch die Alles-Gesagt-Folgen durch. Also hör mal so.
Doch, ich höre die in normaler Geschwindigkeit und ich liebe das.
Sagen wir, das ist ein weites Feld. Aber
nee, aber voll. Ich höre voll oft auch den Was-Jetzt-Podcast. Also ihr merkt schon, das ist jetzt unbezahlte Werbung, aber wir sind in so einem bestimmten Kosmos auch viel gelandet bei Podcasts von einem bestimmten Zeitungsanbieter sozusagen. Aber da ist mir gerade der Gedanken, hatte ich so, ich höre den oft so morgens beim Fertigmachen, Duschen oder so. Und voll oft sagen die, ja, am Ende irgendwie stellen eine Frage, wie ist das denn bei euch? Schreibt uns eine Mail an, bla 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 bla. Und voll oft denke ich sogar, ich würde den voll gerne jetzt schreiben, aber dann komme ich aus der Dusche raus und habe schon wieder vergessen. Also selbst da, wo ich irgendwie denke, boah, ja, da könnte ich sogar mal was hinschreiben, tue ich es auch nicht.
Das war manchmal ist das so vielleicht ja auch ganz gut. Es ist ja auch eine nette Sache, dass es nicht immer...
Ja, voll.
Vielleicht kennt man das ja auch aus Gesprächen, dass vielleicht nicht der spontane Gedanke immer der sinnvollste ist.
Das
und dass es manchmal ja auch gut, Sachen zu reflektieren und in die Katzen reinzuhören. Aber ich meinte auch nicht nur übrigens, die Personen ziehen, ne, Gäste ziehen. Darüber, ich bin damals auf Hotel Matze auch über irgendeinen Gast reingekommen und dann war ich drinne und dann ziehen aber letztendlich die Person, die Interview auch führt. Also finde ich Kira interessant, finde ich Felix interessant, mag man meine Art, über Kirche zu sprechen und das kann sehr schnell auch brechen, dass Leute dann sagen, boah, da kann ich nie zuhören. Oh Gott. Und das zieht mehr den Podcast. Da wenn ich jetzt über welche Unterhaltungspodcast ich höre, dann sind da, keine Ahnung, Leute dabei, die kenne ich halt aus Giga-Zeiten. Giga und Rocket Beans und dann höre ich halt von denen den Podcast durch, weil ich denke, oh, das ist auch irgendwie auch interessantes Background-Wissen, was damit einhergeht. Und ich glaube so, wenn man einen Podcast bewirbt und plant, ist auch immer eine ganz gute Motivation, sich zu überlegen, wo hören die Leute mich und aus welcher Motivation hören die Leute mich? Was wollen die von mir erfahren eigentlich? Dann passt das ganz gut und ich prinzipiell wachsen Podcasts eigentlich sehr langsam, aber kontinuierlich und loyal. Also, dass sie mal runtergehen und dass jemand sagt, boah, den höre ich nicht mehr, den Podcast. Selten der Fall, wenn das so drin ist. Aber man hat so 2-3 Podcasts, die man regelmäßig hört in der Woche, ne? Und der Rest.
Das stimmt, ja.
Ja, das ist tatsächlich echt spannend, weil wir haben irgendwie gesagt, wir wollen die Gästinnen auf so ein Podest stellen. Und dann haben wir nach ein paar Folgen gemerkt, wie treten eigentlich wir in Erscheinung? Und weil wir das Kontinuum bilden und eben unser erster Gast, Frank Berzbach, war eben der erste Gast und dann kam eine nächste Gästin. Also da irgendwie die Frage, naja, wie wollen wir in Entscheidung treten? Die Frage ist echt wichtig. Mhm. Also grundsätzlich, wie präsentieren wir uns? Wie stellen wir uns in den Vordergrund? Aber wie, ohne irgendwie uns aufzudrängen? Ich finde, es ist ja immer so eine auch kirchliche Frage. Ich habe da keine passende Antwort drauf, aber ich finde die Frage wirklich sehr, sehr gut.
Also ich habe gerade eure Bewertungen angeguckt auf Apple Podcast. Esoterisches Geschwätz. Man macht sich die Welt, wie man sie gefällt. Es ist auch schön, wo wir wieder dabei sind, wie wichtig sind Kommentare, die manchmal geschrieben werden.
Ich habe da schon ewig nicht mehr reingeschaut.
Ich auch nicht, ich dachte auch gerade, muss ich mal gucken.
Ach guck mal, ich habe gerade geguckt, Winterhoch hatte ganz lange einen Kommentar, der sagte, er lässt seine Gäste nicht ausreden. Der ist wohl jetzt weg wieder. Schade.
Hast du dich gebessert vielleicht?
Nee, das glaube ich nicht. Fühlst du dich ausgeredet?
Ja, doch.
Siehst du? Also.
Ist aber auch herrlich, ne?
Nein, Quatsch. Ich glaube, das meine ich, dass es dieses, man müsste die Leute auch mögen, weil man hat auch ein gewisses Sprechspiel. Klar, man kann ein Stück weit Professionalität auch walten lassen und Sachen irgendwie ändern, aber man muss auch, keine Ahnung, auch Ansichten teilen oder sowas, ne? Gerade wenn es irgendwie auch ein Format ist, wo es nicht nur Interview-Kram ist.
Ja, und was wir versucht haben, ist eben ein Podcast oder was wir versuchen, ein Podcast über Fragen und Themen, die auch im kirchlichen Bereich verhandelt werden, für ein Publikum, das sonntagmorgens vermutlich eher brunchen geht, als in die 9-Uhr-Messe zu gehen. Und dass dann Leute, ich weiß nicht, wer das geschrieben hat, auch esoterisches Geschwätz sagen, kann ich in gewisser Weise verstehen, weil natürlich die, also jetzt keine katechetisch 1a-Antworten da kommen auf die Fragen, also die wir stellen. Wobei wir jetzt auch, wir fragen ja angesichts auch des gelebten Lebens von den Leuten, also da kommen natürlich dann auch einfach ganz unterschiedliche Sachen.
Naja, die Frage ist ja auch, wie sehr sind Leute eigentlich bereit, sich von anderen darüber überraschen zu lassen, was ihr Bild von Gott vielleicht auch erschüttert oder so. Also das ist ja eine erstaunliche Fähigkeit, davon auszugehen, dass Gott größer ist als alles, was wir uns vorstellen können und das Mächtigste wie und überhaupt alles, aber nicht so, wie du mir das jetzt sagst. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also das kommt bei mir an den Punkten und dass man das an Frömmigkeiten sagt, das ist nicht mein Gottesbild oder sowas. Okay, aber ich finde, das ist eine sehr paradoxe Eigenschaft. Ja. Zu behaupten, Gott ist am größten, aber nicht so, wie du mir das jetzt sagst.
Voll. Es ist halt auch super schwierig, haben wir festgestellt. Also wir machen das ja ehrenamtlich und wir haben uns im Vorgespräch sehr verquatscht darüber, über die ganze Podcast-Sachen und so. Also welchen Zeitaufwand das ist irgendwie und was man aber noch machen könnte und wo uns irgendwie die Zeit fehlt und wo wir merken, okay, da irgendwie in dieses Publikum vorzustoßen, mit, aber dass es unser ehrenamtliches Projekt auch mit ist, das ist sehr, sehr möglich. Wir waren einmal im MDR, das war Sachsen aktuell, das war irgendwie ganz cool, aber das ist leider jetzt auch schon wieder raus, also es gibt's.
Es war Sachsenspiegel, nur kurz.
Sachsenspiegel, so hieß das Ding. Das war echt
eine
coole Möglichkeit, aber das ist halt auch jetzt nicht mehr verfügbar und da irgendwie die Frage, wie kommt man an die Zielgruppen ran, weil wie du es gesagt hast, mit dem Algorithmus das einfach echt schwer ist.
Der andere Part ist ja, Zielgruppe, Podcast, es wird anstrengend. Wir machen einen Academy-Kurs dazu. Wer sich dafür interessiert, academy.ru und jetzt. Wir arbeiten gerade an dem Podcast-Kurs. Aber ja, das ist, cool. Glaube ich,
ja.
Muss man sich nicht vormachen. Das ist Arbeit einfach.
Ja,
auch
nochmal
das auch klar zu machen. Die großen erfolgreichen Podcasts haben oft Prominenz. Die Podcasten darf man auch nicht vergessen. Und das ist Arbeit. Also der Schnitt ist Arbeit. Die Social-Media-Arbeit ist Arbeit. Und die Bewerbung ist Arbeit. Das passiert nicht nebenbei. Ich glaube, das eine. Der andere Part ist ja, ihr bewegt euch ja nicht nur in dem Universum Zielgruppe bekommen und Podcaster finden und Gäste einladen, sondern ihr bewegt euch ja eigentlich auch in der Bubble von christlich motivierten Content-CreatorInnen. Wie geht's euch denn damit? Was ist euer Blick auf die Welt von ChristInnen, die Content machen, außerhalb von kirchlicher Struktur erstmal?
Also für mich ja so ergiebig und so ein spannendes Feld, dass ich gesagt habe, ich will mich damit ja sozusagen beruflich auch auseinandersetzen.
Aber nur bei Pfarrerinnen, da könnte man ja auch sagen, die werden ja bezahlt dafür,
das
dass sie das machen und nehmen einfach noch einen neuen Sozialraum mit. Ihr macht das ja, ich dachte, erstmal Promotion, easy, Kind, leichtes, kommen jetzt auch noch Content Creation. Ihr habt ja freiwillig diese Eskalationsstufe gewählt. So.
Das ist eine sehr gute Formulierung. Am Ende ist irgendwie einfach auch die Zeit das Problem. Also wir hätten auch noch so, so viele Ideen, aber irgendwie, es gäbe noch ganz viele andere Ideen, ja. Irgendwie Dinge zu verwirklichen. Ich meine, das ist, mit dem Podcast ist jetzt eine Sache, die wir irgendwie ganz lange irgendwo einfach schon verfolgt haben, aber wo wir auch gesagt haben, also wir haben jetzt halt Prominenz als GästInnen, um zu gucken, dass eben Menschen das auch hören. Aber was eigentlich so schön ist, wo wir so oft sagen, Mensch, die müssen wir auch einladen, wo dann berührende Menschen irgendwie Geschichten erzählen, wo wir sagen, wow, oder wenn man dann irgendwie so ein 2,5 Seiten Dossier in der Zeit liest und denkt, krass, die Leute haben so eine spannende Perspektive, da ist man dann, sitzt man dann so angerührt oder teilweise mit Tränen oder lacht da, also ich in meinem Sessel, ich lese hier einen Print und denke mir, Mensch, das sind Geschichten, die würde ich gerne mal interviewen und ich meine, dass sie dann in der Zeit zum Beispiel oder in der Süddeutschen, wo auch immer so ein Publikum bekommen haben, ist, finde ich so schön. Also wir bräuchten mehr so Lagerfeuermomente, habe ich da manchmal das Gefühl und das ist, was wir mit dem Podcast so ein bisschen kreieren wollen, wo man sich über diese Fragen unterhält in einem sehr vorurteilsfreien Raum einfach auch, wo man sagt, hey, lasst uns zusammenkommen und wie gehst, also wo auch irgendwie Ehrlichkeit und Verletzlichkeit zutage tritt und man sagt, damit ringe ich gerade und wie geschieht es da? Und da versuchen wir uns irgendwo mit diesem Podcast, mit diesem Projekt zu bewegen und sind dementsprechend auch gar nicht so derart progressiv in diese kirchlichen ganzen Diskussionen irgendwo mit reingetreten, weil wir gesagt haben, ich erinnere mich an eine Reaktion von einer Frau, die ist irgendwie Mitte 50, die mir ganz gerührt irgendwie da eine Nachricht geschrieben hat, also die in dem Fall dann ich geschrieben hat. Ich war auf dem Weg zurück von dem einen Stadtteil zu dem Stadtteil, wo wir wohnen, und hat die gelesen, dachte, ja cool, dass wir die erreichen. Ich weiß nicht, wo die sonst ist, aber irgendwie hat die anscheinend dieses Miteinander, diesen Lagerfeuermoment da irgendwie auch so ein bisschen ergriffen. Und wenn Kirche davon mehr wäre, dann wäre das, glaube ich, sehr, sehr schön. Und dann würden wir auch gesamtgesellschaftlich davon da was gewinnen.
Aber versteht ihr euch als kirchliches Angebot?
Das ist eine spannende Frage, weil wir sind ja EKD finanziert, zumindest im Startschuss gewesen so. Also wir haben uns irgendwie bei kirchlichen Geldern bedient. Von daher wäre es irgendwie falsch zu sagen, nee, sind wir nicht. Also das Label, glaube ich, haben wir irgendwie immer mit dabei. Aber vielleicht Kirche in so einem breiteren Verständnis. Also wir sind einfach Christenmenschen und TheologInnen, die Lust haben, mit anderen Leuten über das Leben nachzudenken und das irgendwie, wie Felix gesagt hat, in so eine Art Lagerfeuer oder so halt zugänglich zu machen und da in den Austausch zu gehen. Und wenn das Kirche ist, dann sind wir ein kirchliches Angebot.
Das ist die offene Frage, ob das Kirche ist.
Also ich glaube, Kirche als Braut Christi würde ich sagen ja. Kirche als Institution würde ich sagen nein.
Schon lange nicht mehr den Begriff Braut Christi im positiven Geil, ne? Kontext gehört.
Ja, aber weißt du, was ich meine? Also als Kirche, die irgendwie Gott initiiert hat, als Ort des Heilwerdens, als Ort des Menschseins, des Gebets, des Austausches oder so, als weltumspannendes Gemeinschaftsding der Heiligen, wie man so schön sagt, Gemeinschaft der Heiligen, da würde ich sagen, ja, das soll zumindest ein Abglanz sein, der irgendwie bei uns auch Widerhall findet. Ja. Also da reihe ich mich gerne ein. Also theologisch reihe ich mich da total gerne ein. Wenn du jetzt aber fragst, sind wir Teil der EKD oder sogar einer ihrer Gliedkirchen? Nee, nicht so richtig. Immer finanziell ein bisschen vielleicht, aber das.
Gerne.
Ja. Ich
würde ja sagen, Kirche ist ja den Selbstnormierung von Glaubensgemeinschaften, die sich Regeln aufgeben, um dann das, was sie von Gott persönlich erfahren haben und in die Gemeinschaft sprachfähig gebracht haben, weiterhin erfahren zu können. Das ist natürlich religionswissenschaftlich. Deswegen würde ich sagen, die Frage ist natürlich, reiht man sich in so eine Selbstnormierung ein, was ja okay wäre. So Predigt-Podcast zum Beispiel würde ich mal in diese Part reinordnen, so ein bisschen. Was du natürlich ansprichst, ist irgendwie die Zugehörigkeit zu der Idee des Christentums, oder? Also zu der Sache, dass es halt eine Gemeinschaft gibt, die dieser Idee auf dem Weg läuft.
Und die inklusiv ist, ne? Also die gar nicht sagt, ey, wir sind jetzt hier so ein. Also wie gesagt, wir laden ja alle ein und wir hören allen zu und stellen allen Fragen und glauben, dass wir von allem was hören und nicht nur irgendwie von, keine Ahnung, jetzt ganz eng gesagt, irgendwie Leuten, die aus einer evangelischen Landeskirche kommen, weil nur die sind irgendwie die, mit denen wir theologisch am meisten vielleicht so, nee, gar nicht, sondern.
Würde der Podcast auch funktionieren, wenn ihr kein Theologenpärchen seid?
Vielleicht sogar besser manchmal. Ich glaube, weil die Leute immer antworten, was sie denken, also es ist ja normal, so Gesprächspsychologie, du gibst ja immer auch irgendwie eine Antwort, von der du denkst, dass sie erwartet wird. Und ich glaube, manchmal wäre es, ich würde diesen Stempel manchmal mehr loswerden wollen in diesem Podcast, weil ich so denke, hey, stopp, ich bin hier keine Institution, ich bin hier keine Vertreterin einer Religion oder so, sondern ich bin erstmal einfach Gesprächspartnerin und Mensch und möchte, also so. Von daher, ich glaube, hätten wir Philosophie studiert, wäre das in mancherlei Hinsicht vielleicht einfacher, weil es erstmal ein bisschen weniger gelabelt wäre. So vielleicht. Aber ich glaube, gleichzeitig hat uns das Studium halt krasse Kompetenzen mit an die Hand gegeben, überhaupt aufs Leben zu schauen, Fragen zu stellen, tiefer zu gehen, mich eben nicht mit einfachen Antworten zufrieden zu geben oder mit diesem, was du vorhin gesagt hast, so mein Gott ist zwar groß, aber ich habe ein bestimmtes Gottesbild und wenn das irgendwie gesprengt wird, dann passt das nicht in meine Theologie. Ich würde sagen, diese Denke hat mein Theologiestudium gesprengt, weil sie immer gesagt hat, nee, Gott ist auch immer der andere und Gott ist größer und ich bin Mensch und so. Und trotzdem oder gerade deshalb lohnt es sich zu fragen, lohnt es sich tiefer zu gehen, lohnt es auch irgendwie Logik mit reinzuholen und nicht eben total esoterisch abzudriften oder so, auch wenn uns das jetzt irgendwie unterstellt wird, sondern.
Ich glaube, das kam aus einer frommen Ecke.
Das
klang sehr fromm.
Ja, wir sind dann einfach, ja, weiß ich auch nicht. Nicht gerettet. Ich weiß es nicht, was die Person denkt. Aber nee, von daher ein fröhliches Jein. Also ich glaube, in der Erwartungshaltung wäre es manchmal praktischer, keine Theologin zu sein. Gleichzeitig glaube ich, ich wäre nicht ich und die Kompetenzen, die ich habe, hätte ich nicht, wenn ich nicht Theologie studiert hätte. Ja. Zumindest nicht in der Form.
Also ich finde die Frage wirklich voll gut. Es ist irgendwie ein andauernder Balanceakt, wo wir führen diese Gespräche und je nachdem, wenn wir die beide in unserer Wohnung führen, dann flitze mal ich schnell zu Kira rüber und sag, boah, ist uns das gelungen, was wir wollen? Haben wir es geschafft? weil das ja so, wir wollen irgendwie die Person würdigen, wir wollen unser Anliegen auch über Grundfragen sprechen, haben wir jetzt nicht nur ihre Biografie referiert, sondern sind wir irgendwie tiefer gedrungen. Und es ist halt so dieses Provisorische an der Haltestelle. Und wir haben ja, also wir haben ja auch also Leute eingeladen, die eben auch nicht glauben oder da so ganz offen sind, aber die haben ja trotzdem die gleichen Fragen. Was eben spannend ist festzustellen, dass manche dann also auch nochmal über diese Fragen nachgedacht haben im Nachgang oder in diesem Gespräch. Also ich erinnere mich mit Benjamin Heisenberg, der über die Frage einfach sehr gerungen hat, was ist jetzt irgendwie für ihn Glauben und dann Glaube als Neugierde. Oder die Folge mit Valerie Schönjan, was ich einfach super spannend fand, weil da hat, also ihr Halleluja-Buch ist jetzt wirklich schon relativ alt. Und aufgrund dessen kamen wir auf sie und haben gesagt, komm, lass uns mal mit dir sprechen. Und dann haben wir mit ihr gesprochen und ich glaube, sie war selbst überrascht, inwiefern sie dieses Religionsthema, wo sie jetzt über den Osten schreibt und so, doch nochmal einholt. Und jetzt war sie vor ein paar Wochen auch auf dem Katholikentag, hat eher über Ostdeutschland gesprochen, aber auf dem Katholikentag. Und sie hat so ein bisschen sich mit fernöstlichen Religionen auch auf einer Reise und so auseinandergesetzt, als wir das Gespräch gemacht haben und so. Und da war es halt einfach super spannend, dass dieses alte Thema für sie jetzt nochmal relevant wurde und sie angesichts dessen nochmal echt krasse Sachen gesagt hat, auch in Bezug auf ihre eigene Sinnsuche und auf Demokratie und dieses, wir müssen uns doch verstehen, also Sätze, die sie damals in diesem Buch gesagt hat, die wir uns dann in unser Exzerpt geschrieben haben, wo sie gesagt hat, ja und jetzt nochmal ein richtig dickes Ausrufezeichen dahinter, wo ich dachte, ja krass. Und das sind so Erfahrungen, die irgendwie in Kirche entstanden sind, wo ich auch sagen würde, ja, das ist mir auch ein kirchlicher Raum. Es muss doch irgendwie gelingen, dass wir uns da verstehen. Also das war zum Beispiel einer dieser Sätze, wo ich super inspiriert danach gegangen bin und noch voll lang davon gezehrt habe.
Ich meine, die Frage ist ja auch immer, welche Labels benutzt man für seine Sache? Also wir stellen uns das ja auch als Netzwerk die Frage, weil wir ja nicht kirchlich finanziert sind und privat und ökumenisch und so. Und dann auch die Frage, was ist denn kirchlich und was sind Projekte, die in unserem Netzwerk förderungsbedürftig sind oder nicht? Oder so, in welchem Bereich bewegen wir uns da? Und das eine ist ja zu sagen, wir brauchen das nicht. Wie ihr sagt, wir protestieren, trotzdem bewerbt ihr damit. Also trotzdem steht es halt da. Und man könnte ja auch sagen, okay, wenn ich diesen Stempel nicht haben möchte, dann setze ich das eben auch nicht drauf. Aber trotzdem ist dieser Podcast ja irgendwie in dieser Bubble Kirchen, Content, Christen, Creatorschaft gestartet herum. Also nicht als Vorwurf, sondern ich finde das ja super spannend, weil das ja auch, wenn man Reformbewegung von Kirche sich anguckt, auch immer wieder so ist, dass man irgendwie sehr schnell dabei ist, dann zu sagen, ah ja, das muss jetzt aber Kirche sein. Mhm. Ich denke mir, bei so manchen Fresh X Beispielen, die genutzt worden sind, naja, könnt ihr das nicht einfach Spaziergehgruppe nennen oder so? Also warum ist das jetzt mit runden Gassi gehen Kirche? Und ich verstehe das Anliegen zu sagen, der Kirchenbegriff ist weiter und sieht das mal nicht so eng. Ich weiß aber gar nicht, ob man sich damit so viel Gefallen tut, wenn man einfach sagt, ja, sobald es in der Kirche halt stattfindet, ist es halt Kirche. Und ich denke mir, naja, nee, ich würde das halt Mittagstisch nennen. Und ich kann das irgendwie aus religiösen Gründen sagen und ich kann das auch gut finden und ich kann auch irgendwie sagen, dass das Teil von Kirche ist oder dass es ein Ausdruck von meinem Glauben ist oder so. Versteht ihr, was ich meine? So, welches Label wählt man für seine Arbeit und wie wichtig ist das Label auch gerade? Eigentlich soll ja ein Label auch den Inhalt fördern. Also soll ja förderlich sein und nicht dem Gespräch bloß irgendwie im Weg stehen oder der Arbeit.
Aber es ist ja kein Label, mit dem wir nach draußen gehen oder so, sondern das war jetzt so in dem Gespräch mit dir, also ich würde da auch weiter dran festhalten und sagen, theologisch ist es irgendwie Kirche. Aber es ist nichts, was wir auf dem Podcast schreiben oder womit wir auch, wenn wir die Leute anfragen oder so. Und das ist gar nicht irgendwie
wir
das
machen, Ding,
sondern da ist es einfach eine Haltestelle.
Ja, wir machen schon immer transparent in den E-Mails, dass wir da auch kirchliches Geld mitfließt. Und einer hat diesbezüglich dann gesagt, okay, nee, das möchte ich erstmal nicht. Ich glaube, es war auch so ein Zögern, so mal gucken, ob das Ding fetzt. Aber tatsächlich haben alle anderen, also hatte sonst noch niemand kommentiert. Also ich glaube, es gibt halt in der Kirche, es gibt irgendwie den Gottesdienst, wo auch immer man den anordnet. Aber wenn man sich so ein Kirchengebäude vorstellt, dann gibt es ja auch zum Beispiel, also jetzt auch das Gemeindehaus und das geschieht irgendwie sozusagen im Raum der Kirche. Wir sind definitiv weder eine gottesdienstliche Veranstaltung, noch sind wir irgendwie eine dogmatische Veranstaltung. Aber ich glaube schon, dass wir auch irgendwie zumindest wir beide aus dem Raum der Kirche eben an so einen Berggrat irgendwo rantreten und dort oben versuchen, so ein bisschen einfach dieses Gespräch dann zu initiieren. Ja, ob und wie uns das gelingt, das müsst ihr dann bewerten und könnt dann in den Apple Podcast Bewertungen reinschreiben, welches Geschwätz es ist. Schreibt gerne rein.
Bewertet auch gerne diesen Podcast mit der Frage, welches Geschwätz
genau.
es ist. Aber nur, wenn ihr 5 Sterne gebt. Sonst schreibt bitte Kritik immer an lisa@ruach.jetzt. Die kann dann nicht viel besser umgehen als ich. Ja, man geht halt in Öffentlichkeit rein, ne?
Ja, voll.
Wie ging das dir damit, dass du jetzt auch so eine Person der kirchlichen Öffentlichkeit bist? Weil auch dieses Label und so, klar ist es das Ruach-Jetzt-Netzwerk und so, aber du bist ja da schon die tragende Säule auch. Also jeder, der auch das Netzwerk kennt, kennt dich. Und viele kennen dich und das Netzwerk nicht.
Das ist ja mehr als Netzwerk, das möchte ich sagen.
War sehr witzig, weil ganz viele Netzwerksachen, auch Lisa, als sie nur reingekommen ist, hat sie scherzhaft geredet mit, ja, ich treffe immer wieder Leute, die sagen, ja, ich habe mit dem Tobias schon mal einen getrunken. Und dann kommt so rum. Ich glaube, ein paar Sachen haben es mir einfach gemacht. Das erste ist, ich komme ja von einer Bühne. Also ich habe ja die Science Slam, ich habe davor viel anderen Quatsch gemacht. Und dann habe ich es ja mit den Science Slams, das erstmal so mein Studium mit dem Quatsch, den ich mache, verbunden. Und dann ist man natürlich erstmal Öffentlichkeit ein bisschen gewöhnt. Und ich glaube, das ist auch ein Charisma-Ding, ob man das mag oder nicht. Dann ist es auf der anderen Seite ja aber auch langsam gewachsen. Also ich hatte ja nie den Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt mache ich einen erfolgreichen Podcast. Oder auch das nochmal zu sagen, so, wenn man sich nach dem Theologiestudium komplett selbstständig macht, ist es jetzt erstmal nicht das, was man unter jetzt werde ich erfolgreich und sowas fasst. Es ist ja schön, dass das klappt bis hierhin. Und ehrlich gesagt bin ich das so das letzte Jahr oder sowas eher am Merken, dass man einen kennt. Ich finde, am krassesten ist eigentlich, wie einfach Gespräche auf einmal werden. Also wenn man noch überlegt, vor ein paar Jahren, dann musste man anklopfen und sagen, kennt mich vielleicht nicht, ich habe folgende Idee, ich glaube, es wäre ganz cool, ein Content-Netzwerk aufzubauen. Ich meine, wir sind ja auch deutlich vor Yid gestartet. Wie uns gibt es seit 2015, glaube ich, haben wir Ruach als Ruach gegründet oder 2016 und 2015 haben wir Dreifach Glauben das Vorprojekt ja, gemacht krass, und 2014 ja. habe ich angefangen mit Science Slams. So. Und da hat ja niemand, war da der nicht drauf. Da war, glaube ich, Funk noch nicht mal so richtig gegründet oder so. Deswegen, es hat so sich langsam aufgebaut. Und dann, ich sage ja meistens auch, dass ich gar nicht mutig bin, sondern einfach nur naiv. Und diese Naivität sich aber Gott sei Dank ausgezahlt hat. Oder zumindest bis jetzt ausgezahlt hat, das zu machen. Weil ich aber auch fest davon überzeugt bin, dass gute Ideen sich umsetzen. Und ich weiß ganz am Anfang auch vom Netzwerk, ich immer wieder den Leuten auch gepitcht zu sagen, naja, Handwerk kann jeder lernen. Einen Podcast zu machen ist nicht schwierig. Du brauchst 2 Mikrofone. Es können sogar einfach die iPhones sein oder die mitgelieferten Mikrofone. Ja doch, du kannst mittlerweile Audio Enhance machen mit Adobe Podcast. Es ist erstmal technisch schwierig, dass es Eskalationsstufen in der Qualität gibt. Fair enough. Aber einen Podcast zu starten ist überhaupt nicht aufwendig. Einen Instagram-Kanal zu starten ist nicht aufwendig. Also Handwerk kannst du auch lernen. Du kannst gucken, wie promote ich Podcasts. Du kannst dir Sachen durchlesen. Du kannst Sachen dazu hören. Handwerk kann man lernen. Aber ich glaube, was man nicht lernen kann, ist Lust haben, Ideen umzusetzen. Man kann das natürlich auch verbessern, aber es braucht schon eine gewisse Eigenschaft, die ich weiß, die Oma von meiner Frau hat mich mal gefragt, hast du keine Angst, dass dir nicht mal die Ideen ausgehen. Und dann hat meine Frau nur gelacht. Und ich glaube, das kann man nicht lernen. Man kann Kreativität irgendwie lernen. Aber ich habe diesen Drang in mir, Sachen machen zu wollen, den man haben muss. Und den habt ihr ja auch, ne? Felix, du hast gesagt, so, gestern hätten wir noch, also was wir noch alles machen könnten, daran scheitert es nicht. Und die Idee von Ruach war von Anfang an zu sagen, solche Leute finden und die Reibung rausnehmen. Zu sagen, hey, das und das kostet Geld, wir können Synergieeffekte, vielleicht kann man durch Aufträge gegenfinanzieren. Aber ich glaube, das Wichtigste, das größte Kapital in Zukunft sind halt Leute, die gut damit arbeiten können, mit dem Thema Glaube, Kirche, Spiritualität, Religion, die eigenständige Ideen haben, wo ich auch sage, da bekommt man auch einfach Sparring-Partner. Also wie viel habe ich schon einfach durch Netzwerkteilnehmende gelernt, weil man sich mit denen einfach unterhalten konnte, weil Distanz abgebaut ist. Netzwerke bauen einfach Distanz auf, dass man einfach weiß, ach ja, der ist ja auch in dem Netzwerk, ja, dann kann ich ja mal anschreiben. rein faktisch kann man immer jeden anschreiben. Auch da kann ich nur jeden ermutigen, macht das einfach.
Voll.
Ich meine, ich habe eure Gästeliste angeguckt. Das, man kann jeden anschreiben, ja, wirklich.
Absolut.
Also, und meistens.
Und du glaubst gar nicht, wer uns auch alles zurückmeldet, der zwar jetzt noch nicht auf der Gästeliste steht, aber persönlich zurückschreibt und sagt, ey, dieses Jahr passt nicht, frag nächstes Jahr nochmal. Und wir denken so, du hast uns geantwortet.
Ja. Wow. Witzig, ne?
Ja, richtig krass.
Dieser Winter-Podcast ist natürlich auch ein Netzwerk-Tool. Also es ist ja viel einfacher zu sagen, hey, hast du Bock mal mit mir eine Stunde aufzunehmen, als zu sagen, oh, ich würde gerne mal mit dir reden und so. Und ich finde es auch schon ganz faszinierend, auch wenn man als Gast hat. Und ich glaube, das ist so dieser Duktus. Deswegen, die Frage war ja, wie geht's mir mit Öffentlichkeit? Ich weiß auch gar nicht, ob ich mich als Ruach ist vielleicht bekannter. Ja, aber ich arbeite dran.
Ich habe eigentlich zwei Fragen.
Vielleicht auch einfach nicht.
So geht's mir bei uns im Podcast auch immer. Aber dadurch, dass es nicht mein Podcast ist, stelle ich jetzt einfach beide Fragen und
du suchst
die aus, die du beantworten möchtest. Weil zum einen habe ich die Frage, wie bist du auch damit umgegangen, dass man dein Gesicht kennt, aber Ruach Jetzt Netzwerk eben nicht Tobias Sauer Netzwerk heißt? Also wie gelingt dir die Balance zwischen Netzwerk und dir und aber trotzdem bist du der, der das vorantreibt? Ja, trotzdem, also so im dass das Ganze irgendwie vital und lebendig rumschwingt, bist trotzdem ja du einer, der immer wieder auch Energie reingeben muss. Das ist irgendwie die eine Frage. Und die andere Frage ist, mit den zahlreichen Ideen, das fühle ich, aber wie gehst du jetzt auch als Verantwortlicher mit dem Scheitern um? Weil ich finde, es ist was anderes, ein Netzwerk oder ein Startup-Netzwerk zum Beispiel zu haben und dann sagen, okay, ich habe jetzt irgendwie ein cooles Essens-Startup und das ist halt gescheitert, als zu sagen, okay, ich habe im Endeffekt ein Netzwerk für Glaubenskommunikation. Also was bedeutet Scheitern in Bezug auf Glaubenskommunikation, wo man sagt, okay, du kannst beide beantworten oder nur eine, aber irgendwie die kamen mir jetzt gerade noch.
Also mit Netzwerk sind wir am Ringen, was das ist. Ne, wir haben mit Corona-Zeiten haben wir dann viel auch Meetups gemacht, weil auch Einsamkeit und das hat auch sehr gut funktioniert. Im Moment sind wir eher ein Löser verbunden. Wir sagen prinzipiell, dass wir die Leute auf unsere Podeste stellen wollen, die mit uns Lust haben zu arbeiten. Und dass das so ein bisschen der Netzwerk ist. Also wir versuchen, die sichtbar zu machen, mit denen wir auch arbeiten, die auch Lust haben, mit uns zu arbeiten, dass es so eine Gegenseitigkeit hat. Wir haben dasselbe Problem, was auch Kirche hat, beziehungsweise wir würden es gerne genauso lösen. Und zwar, ich glaube, aus dem Netzwerk wird keine Gemeinschaft. Ich glaube auch nicht, dass man das versuchen sollte. Es gibt ja auch andere Netzwerke, die das versucht haben, wie zum Beispiel das JEDA-Netzwerk oder sowas, die sagen, ja komm, wir sind hier eine Gemeinschaft und wir machen das oder andere Landeskirchennetzwerke. Und die scheitern alle immer daran, dass die Leute halt keine Gemeinschaft sind. Und das bedeutet nicht, dass man sich nicht mag oder sowas, aber da sind wir wieder bei Gruppenstunden. Ne? Wer hat Zeit für Gruppenstunden? Das irgendwo passt das halt nicht. Deswegen so regelmäßige Sachen haben nicht so gut funktioniert und da sind wir jetzt auch einfach weg und wir versuchen einfach das Beste immer für unsere Netzwerkleute rauszuholen und dann mit denen zu reden und zu sagen, hey, beim Kirchentag wird es ganz gut werden, ne? Habt ihr nicht Lust zu kommen? Das und das sind die Ansagen so etc. Die andere Frage, die du hattest, war ja die Frage mit Scheitern. Also wie gehe ich mit Scheitern um? Und was mir voll geholfen hat, ist ein Vortrag von Simon Sinek, der auch den Goldenen Zirkel hatte. Das heißt The Infinity Game. Und er sagt, wenn man ein endliches Spiel hat, geht's ums Gewinnen. Also wenn wir beide die Regeln kennen, dann wissen wir die Regeln, dann wissen wir, wann ist aus und wann gewinnt man und so. Aber das Ding ist, ich verkürze das ein bisschen, aber das Ding ist, dass wir gar nicht ein endliches Spiel spielen, sondern dass wir letztendlich ein unendliches Spiel haben, wenn man ein Unternehmen hat und sowas. Also es gibt nicht den Punkt, wo ich sagen kann, Ruach Jetzt GmbH hat gewonnen oder Ruach Jetzt hat gewonnen oder so. Das hilft mir schon sehr, weil auch letztes Jahr war nochmal schwieriger mit den ganzen Sachen, weil Wachstum von der globalen Wirtschaft und Wachstum von der Firma war nicht korrelend, nicht zusammenhängend. Das eine ist gewachsen und das andere ist in Rezensionen untergegangen. Das war sehr herausfordernd. Aber ich glaube, sich nicht zu überlegen, wie kann ich das jetzt richtig gut machen, sondern einfach zu sagen, wie kann das weiterlaufen? Und sich diese Frage zu stellen und gar nicht zu sagen, jetzt kann er bei einem Podcast nicht zu fragen, wie kann der jetzt super erfolgreich sein? Was bedeutet es auch, erfolgreich zu sein? Also so was willst du machen, sondern einfach zu sagen, wie kann ich den am Laufen halten und wie kann ich die Firma am Laufen halten? Und das hilft mir schon, weil das auch nochmal erdet. Dann geht es nicht darum, die krassesten Bücher rauszubringen, sondern einfach zu sagen, wie schaffen wir es, dass wir kontinuierlich Bücher rauszubringen? Wie schaffen wir es, dass wir kontinuierlich Beratung und sowas setzen? Und das kann ich auch jedem nur empfehlen. Ich glaube, so dieses nicht auf Gewinn setzen, es liegt mir voll in meinem Naturell, auf Konkurrenz zu gehen oder auf Gewinnen zu gehen und so. Liebe ich, aber ist nicht hilfreich.
Und man muss dazu sagen, darum Leute bewertet vielleicht tatsächlich Du lebst davon. Es ist,
lebt davon, ja. Und nicht nur ich.
Ja, genau. Also da hat man ja dann schon, wenn man abends ins Bett geht, auch die Frage, okay, gibt's morgen mein Müsli und meine Banane noch oder nicht so? Also da stecken harte Fakten irgendwo dahinter. Darum kann ich das schon verstehen.
Das stimmt. Und ich glaube, da auch ist halt Spielen einfach eine wichtige Motivation der Sache drin, ne? Ich glaube, auch professionelle Hilfe ist ein wichtiger Punkt da drin, weil wenn man ein Unternehmen hat, sollte man auch nicht denken, man müsste alles mit sich selber ausmachen. Dafür gibt es Supervision und je nachdem auch andere Hilfsangebote. Kann ich auch nur jedem empfehlen, das einfach wahrzunehmen, weil diesen Stress lernt man nicht. So, ich habe nie gelernt, ein Unternehmen zu führen. Und es ist auch ein großer Unterschied, ob man freiberuflich Referentensache macht und gut oder ob man auf einmal ein Unternehmen als Unternehmen führt, was verschiedene Geschäftsbereiche hat. Und einen Verlag zu haben, ist auch unterschiedlich zu einer Beratung zu haben und so.
Ja, na klar.
Genau. Und du hast ja noch, eine Sache war ja noch mit dem Ruach jetzt trennen von meiner Person. Liebe ich ehrlich gesagt sehr, weil ich glaube, dass Ideen immer größer sind als Personen. Und wie cool ist das eigentlich mittlerweile, dass Ruach nicht nur ich bin, sondern dass Ruach auch Lisa und der Verlag ist, wo ich viel weniger mit zu tun habe und immer weniger mit zu tun habe, wo ich natürlich mit Lisa zusammen Entscheidungen treffe und wir unser Manuskript bauen, aber das ist gut. Und das, ehrlich gesagt, entlastet auch ein bisschen, weil das Ding ist ja, wenn du das verknüpfst, dann scheiterst du ja mit. Also wenn Ruach vor 3 Jahren gescheitert wäre, wäre ich gescheitert. So, wenn Ruach jetzt scheitert, dann bin ich ja immer noch ich und die Firma ist ja immer noch die Firma und so. Und das hilft mir. Ich arbeite dran, manchmal weine ich auch nachts, aber eigentlich nur grübeln. Ich glaube, das ist gut, so dass man sich nicht so abhängig macht davon. Und ich glaube, dann hat es auch Raum von anderen. Und Ruach sind halt auch die Netzwerkmitglieder, die halt auch einfach sagen, hey, wir setzen auch unsere Kompetenzen da unter diesen Namen. Ganz viele haben ja ganz früh mitgemacht. Kati hat recht früh mitgemacht. So die Kira Bär, der auch recht früh mitgemacht. Jason hat seine Sachen mit darunter gestellt. Fabian mit dem Sektor-Podcast. So, und die können alle ohne Ruach überleben. Die haben überhaupt gar keine Notwendigkeit, bei uns mitzumachen. Weil Netzwerke sind keine Magie oder so. Die geben nicht irgendwas Besonderes jetzt mit und dann wird man viel besser. Das ist halt der gegenseitige Support, ne? Die setzen ihre Sachen eben auch mit unter die Ruach-Marke und vielleicht können wir was auch liefern und wir haben was nah und können was schaffen, aber auch es ist ja auch so ein gegenseitiger Support eigentlich. Und die Frage, die man sich halt immer stellen sollte, wenn man uns supporten will oder sollte, wäre ja auch, habe ich halt Bock, dass es einen unabhängigen Player gibt, der Infrastruktur für christlich motivierte Content-CreatorInnen aufbaut. Und weil das machen wir, und ich kenne keinen anderen Player, der das macht, mit landeskirchlicher bistümlicher Prägung. Mhm. So, es gibt das im evangelikalen Bereich, es gibt das aber nicht in einem progressiven Christentum-Bereich herum. Das sind wir aktuell. Und klar kann man seine Weihnachtsgeschenke bei SCM kaufen, dann unterstützt man aber halt auch SCM und ganz viele Bücher, die sie drin haben. Was nicht die Personen sind, die da sind, ganz tolle Menschen immer. Aber das muss ich überlegen. Und wenn man halt mit uns zusammenarbeitet und unterstützt und unser Label mitträgt, dann unterstützt man halt diese Art von Kirchenaufbau oder von Glaubensaufbau, von christlicher Spiritualität. Wir sagen ja, wir sind ja C-Gruppe, ist bei uns ja immer glaubensnah und kirchenfern. Aber hey, Felix, wenn du mehr erfahren willst, lad mich doch in deinem Podcast ein.
Das die nächste ist, Weihnachtsfolge, die kann wieder ein Christ.
Ja, genau. Wir haben immer einen Slot im Jahr. Der ist für Menschen wie dich, weil
ich bin aber gar kein Pfarrer.
Du bist auch sehr auskunftsfähig.
Aber genau, du bist Theologe.
Ja, das kann ich auch verstehen. Ja. Kann ja mich als Musiker vorstellen. Also.
Wobei ich als bei Science dir Mama. Im Podcast erfahren habe, dass Tim Bensko auch Theologie studiert hat, ne? Aber anscheinend nur um... Also hat er wirklich Theologie studiert?
Ich habe das mal in einem Interview gesagt, ich möchte nicht falsch zitiert werden. Und dann hat ihn noch einer darauf angesprochen. Er hat gesagt, ja, du hast ja auch evangelische Theologie. Und dann hat er gesagt, ja, aber Semesterticket.
Okay, dann können wir ihn einladen.
Und hat sich dann auf die Musik recht früh konzentriert. Ich glaube, das war die Story, oder?
Das ist tatsächlich eine Herausforderung. Also wir haben eine Liste mit 50 bis 100 Leuten, also 50 Leute oder so irgendwie, also super viele, wo wir einfach angefragt haben, also wo wir auch, wir kontinuierlich füllen mit Menschen, die eben auskunftsfähig sind dazu oder wo wir denken, ach, da wäre ein Gespräch spannend und gleichzeitig die aber eben auch nicht im kirchlichen Bereich sind, aber auch die jetzt nicht jeden Kirchentag auftreten.
Wobei wir haben auch ein paar Namen vom Kirchentag mit angefragt.
Natürlich, natürlich. Aber die Suche, da sind wir auch immer wieder am Ringen und wir haben jetzt, also auch für die kommenden Leute ist es uns schon gelungen, Menschen zu haben, die jetzt nicht direkt in so einem Glaubenspodcast drin wären, aber die man über einen Grundfragen des Lebens Podcast schon vorkommen würden. Aber das ist echt so ein Spagat, wo wir halt, wie ich gesagt habe, ich flitze immer rüber und sage, ist es uns gelungen? Und eigentlich müssen es halt die HörerInnen sagen, ist es uns gelungen? Keine Ahnung, es ist echt so ein Balanceakt.
Was super spannend sind, mittlerweile ja ganz viele Bücher erscheinen von nicht hauptamtlich tätigen und auch nicht Theologie studierenden Leuten zu Kirchenthemen und sowas. Also wie Bible Badass zum Beispiel von Edith Löfke oder im Bonifatius Verlag ist jetzt ein Buch erschienen, das heißt Für uns, für andere. Mhm. Da geht es darum, für andere, für uns heißt es, ich habe da gerade das Rezensionsexemplar, bin ich am Lesen, von der Claudia Endrich. Auch eine Empfehlung jetzt schon, es liest sich sehr gut. Und ehrlich gesagt ist das etwas, ich glaube, sie hat keine Theologie studiert, aber es ist wirklich, das ist einfach ein Buch, das beschreibt einfach, was jeder katholische Theologiestudierende kennt. Und die Geschichte ist halt, dass eine motivierte Frau als Pastoralassistentin anfängt und eine Affäre mit einem jungen Priester. Und innerhalb von der ersten 70 Seiten schlafen sie miteinander und jetzt gucke ich mal, wie es sich weiterentwickelt. Und ich denke so, ja, das ist nicht aus der Luft gegriffen. Diese Geschichten kenne ich aus meinem Studium. Und es ist auf jeden Fall auch nochmal spannend, dass sowas mal als Roman verarbeitet wird. Gebe ich euch gerne die Sachen. Und sie hat Kommunikationswissenschaften und Romanistik studiert. Sie ist also für euren Podcast freigegeben. Genau. Aber voll gut, das heißt, euch werden die Gäste nicht ausgehen. Und wenn ihr Lust habt, noch mehr von Kira und Felix zu hören, dann könnt ihr bei Die Haltestelle dem Podcast mit esoterischem Geschwätz aus anderen guten Buchsachen. Auch auf zweifache Geschwindigkeit, habe ich gehört. Dann bekommt man auch die 12 Folgen, die ihr bis jetzt veröffentlicht habt, ganz schnell durch. Ansonsten ein kleiner Hinweis, bevor es die letzte Frage an euch gibt, in eigener Sache. Wenn ihr diesen Podcast mögt und diesen Podcast unterstützen wollt oder auch das Ruach-Jetzt-Netzwerk unterstützen wollt, dann habt ihr die Möglichkeit, das zu tun, recht einfach auf ruach.jetzt/plus oder auf steadyhq.com/windhauch. Da könnt ihr eine kleine Mitgliedschaft absetzen. Die könnt ihr auch direkt danach wieder kündigen, ne? Jährlich abschließen, wieder kündigen. Dann ist es wie ein kleiner Spendenbetrag. Das hilft uns aber total. Es sind schon 50 Leute, die das mit unterstützen und das unterstützt die Arbeit des Netzwerks als Ganzes. Also das fließt in den Topf rein, von dem wir Sachen wie Podcast-Hosting, Homepages etc. auch mit bezahlen. Das ist finanziell immer anspruchsvoll. Wir können das quersubventionieren mit Verlag und Beratung, aber wir freuen uns natürlich auch sehr, wenn ihr sagt, hey, das gefällt uns einfach, ich weiß jetzt gar nicht, was ich kaufen soll oder sonst was machen. Ich bin auch nicht in irgendein Ordinariat und könnte eine Beratung buchen. Ich mache das einfach, mache das voll gerne. Kommentiert fleißig, 5 Sterne für diesen Podcast, teilt ihn weiter, hört den Podcast von Felix und Kira. All das hilft uns natürlich immer sehr, dass dieser Podcast existiert und dass das Netzwerk auch weiter wachsen kann und solche Sachen machen. Die letzte Frage an euch, Kira, du darfst anfangen, ist, was wünschst du dir von für eine Kirche der Zukunft?
Wow, finde ich voll die große Frage, wo wir wieder dabei wären. Die Frage hättest du vielleicht am Anfang stellen sollen.
Okay, ich schreibe das mir auf.
Mir schwirrt so viel durch den Kopf, aber vielleicht wirkt es erstmal wie eine sehr platte, oberflächliche Antwort, aber ich glaube, dass da viel mehr Tiefe drin liegt, als man denkt. Ich wünsche mir eine Kirche, die irgendwie so ein bisschen ihren großen institutionellen Vorbau irgendwie abschütteln kann und irgendwie wieder die Menschen sieht und die ganzheitlich Glauben und das Leben feiert. Und das heißt auch auf eine ästhetische Weise, die irgendwie im Hier und Jetzt angekommen ist und die mich zum Beispiel abholt und anspricht. Weil ich glaube, an dem, wie Kirche sich präsentiert und wie sie sich darstellt, wird mir wenig Wertschätzung entgegengebracht. Und da kann ich wenig von lesen, ich bin hier willkommen. Und ich glaube, dass das aber eine Botschaft ist, die für Kirche substanziell ist und die sich eben auch in so äußeren Sachen zeigt. Und ich würde mir von einer Kirche der Zukunft oder einer Kirche, die tragbar ist jetzt oder so, definitiv wünschen, dass sie versteht, wie Menschen ticken und dass sie sich selber sozusagen inkorporiert in diese Zeit, in die Menschen, die jetzt leben und Kirche für die Menschen jetzt ist und aufhört, irgendwelche komischen hierarchischen Strukturen und Machtverhältnisse zu stricken, sondern das abschüttelt und Kirche ist, wie sie sein sollte, nämlich irgendwie nahbar, willkommen, safer space, wo ich mich einfach wohlfühle.
Ja, Felix, du bekommst dieselbe Frage. Was wünschst du dir von für eine Kirche der Zukunft?
Ich hatte jetzt die Zeit zu überlegen. Was mir in den Sinn gekommen ist, relativ schnell, war dieses mehr Gott wagen. Ich bin systematischer Theologe und könnte eigentlich super viel dazu jetzt sagen und auch versuchen, mich abzusichern und so. Aber ich glaube, sich von Gott überraschen zu lassen, weil weder Gott mit uns fertig ist, noch wir mit Gott. Und ich glaube, deswegen ist Kirche auch so spannend, um diesen Begriff irgendwie dann doch zu verwenden, einfach auch irrsinnig relevant.
Vielen Dank euch, dass ihr geteilt habt, für eure Rückfragen und für das nette Gespräch an der Haltestelle. Ihr dürft jetzt in den Bus steigen, diesmal bleibe ich hier zurück. Aber ihr dürft immer wieder gerne kommen, denn jede eurer Promotionsarbeiten wäre bestimmt eine eigene Folge wert. Ihr fühlt euch herzlich eingeladen dafür. Und bis dahin, man sieht sich. Macht's gut. Ciao.
Danke
Vielen
für die
Dank,
Einladung.
Dass wir kommen durften.
Merci. Genau. Macht's gut.
Ciao.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach Jetzt Netzwerks. Mehr Informationen findest du auf windhauch.ruach.jetzt.